Herzlich willkommen zum Investors Talk Impulse für Ihre Geldanlage. Hier hören Sie, was die Finanzwelt bewegt und wie Expertinnen und Experten der NordLB den Kapitalmarkt analysieren. Noch ein kurzer Hinweis, bevor es losgeht.
Die in diesem Podcast besprochenen Aktienfonds und Finanzprodukte stellen keine Kauf- oder Anlageempfehlungen dar. Die NordLB haftet nicht für etwaige Verluste, die dadurch entstehen, dass im Podcast genannte Gedanken und Ideen ohne individuelle Beratung und Empfehlung umgesetzt werden.
Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer zu einer neuen Folge unseres NordLB-Podcasts Investors Talk – Impulse für Ihre Geldanlage. Ich bin Marcel Leist, Portfolio-Manager aus dem Portfolio Generation Management, und bei mir sind heute schon fast die Stammgäste Tobias Basse aus dem Makro Research und Ron Große, Leiter Portfolio Generation Management. Und wir wollen uns heute damit beschäftigen, wie war eigentlich das Jahr 2025 und vor allen Dingen aber auch, was ist denn eigentlich der Ausblick für das Jahr 2026 an den Märkten, an den Kapitalmärkten, an den Börsen, an den Zinsen, bei den Notenbanken. Wir wollen einmal so einen Generalabriss heute machen, so wie es auch aus den Halbjahres- und Jahrespodcasts der bisherigen Staffeln sozusagen kennt. Und ich kann mir keine besseren Gäste vorstellen für diesen Abriss als Ron und Tobias. Und wenn man das so ein bisschen verfolgt, auch die Prognose, die wir vor einem Jahr getroffen haben, als auch zum Halbjahr, lagen wir gar nicht so schlecht, was die einzelnen Prognosen angeht. Da werden Tobias und Ron gleich auch noch ein bisschen drauf eingehen. Gerade auch zum letzten Jahresanfang war es ja so, dass Donald Trump neu ins Amt eingeführt worden ist. Kurz vorher hatten wir den Podcast aufgenommen und dann waren wir ein bisschen unsicher, was passiert da eigentlich. Es ist eine ganze Menge passiert im letzten Jahr und da steigen wir dann direkt auch mal mit ein. Tobias, was waren dann eigentlich deine zwei größten Überraschungen im letzten Jahr an den Märkten, an den Kapitalmärkten oder auch grundsätzlich?
Ja, das ist eine ganz, ganz schwierige Frage, weil es natürlich ein turbulentes Jahr war und es da viele Überraschungen gab. Also was uns sehr nachhaltig überrascht hat, ist wirklich die am aktuellen Rand zu beobachtende Stärke der US-Wirtschaft. Also die BIP-Zahlen gerade im dritten und im Quartal, aber auch im zweiten Quartal waren wirklich nach einem schwachen Start überraschend stark. Das muss man ganz klar sagen. Und auch an der Inflationsfront so schlimm gekommen, das hatten wir ja auch schon angedeutet, wie viele Beobachter erwartet hatten. Aber diese Stärke des US-BIP, gerade auch nach der Verkündung der Handelspolitik, das erste Quartal war ja wirklich noch schwach, aber dann hat die US-Wirtschaft wieder zu einer Stärke gefunden, die wirklich bemerkenswert war. Wir waren damals schon nicht so pessimistisch, haben gesagt, viele unterschätzen jetzt vielleicht das, was da in den USA passiert an ökonomischer Aktivität, aber wir sind selbst als eher Optimisten doch noch positiv überrascht worden, was natürlich ganz grundsätzlich nicht für die Prognoseeigenschaften von Volkswirten spricht, wenn man als Optimist schon noch doch deutlich, also so deutlich zu pessimistisch ist. Da kann auch noch ein bisschen was an Problemen kommen, das denken wir auch. Also das vierte Quartal wird durch den Shutdown sicherlich nicht mehr ganz so stark, aber man muss schon sagen, es ist sehr, sehr positiv, was da an Zahlen gekommen ist. Gestützt in erster Linie wahrscheinlich auf den Dienstleistungsbereich, wie man jetzt momentan sieht. Also diese Reindustrialisierung, die Donald Trump da vorgeschwebt hat, die hat bisher nicht funktioniert. Die ISM, PMI, Manufacturing-Zahlen zuletzt waren doch weiterhin schwach. Es ist eine Volkswirtschaft, die mit sehr unterschiedlichen Geschwindigkeiten nach vorne geht, aber es muss halt einzelne Bereiche geben, die offenbar sehr, sehr stark momentan laufen, und das ist in der Form sicherlich eine sehr, sehr große Überraschung gewesen, eine positive Art. Und die zweite Überraschung, würde ich sagen, nicht von der Richtung her, sondern vom Umfang her, war natürlich der Dollar. Also wir hatten ja, als wir letztes Jahr hier zusammengesessen haben, hatten wir über den Dollar sehr intensiv gesprochen und wir hatten da richtigerweise geschlussfolgert, dass die neue Regierung sicherlich einen weniger starken oder man kann auch sagen schwächeren Dollar haben wollte, um die preisliche Wettbewerbsfähigkeit der heimischen Industrie zu verbessern. Das ist dann auch so gekommen. Also damals wurde ja eher über Parität oder in ganz andere Richtung als diese 1,20 oder 1,30, die jetzt manche auf die Fahnen sich geschrieben haben als Forecast für die Zukunft, wurde gesprochen. Das hatten wir nie geteilt, dieses Bild, aber auch wir sind doch deutlich überrascht worden vom Umfang dieser Abwertungstendenzen bei der US-Währung. Und wir glauben momentan, und das ist, glaube ich, ein ganz zentrales Thema für die Märkte, dass da auch gewisse Übertreibungen zu beobachten sind.
Übertreibung heißt, der Dollar sollte eigentlich tendenziell wieder stärker werden.
Weniger schwach, würde ich sagen. Ja, weniger schwach, genau. Es gibt einen politischen Wunsch, dass da sozusagen nicht mehr zu starke Entwicklungen zu beobachten sein werden, weil man eben diese Sorge hat mit Blick auf die preisliche Wettbewerbsfähigkeit der heimischen Unternehmen. Aber das, was da passiert ist, ist dann vielleicht doch ein bisschen zu viel gewesen. Da ist die US-Regierung nicht unschuldig dran. Man hat auch ein bisschen erratisch kommuniziert, was am Devisenmarkt nicht so gut angekommen ist. Und was ein ganz zentrales Thema ist, ist sicherlich, dass man, haben wir ja letztes Mal auch schon drüber gesprochen, da war das noch gar nicht so in den Medien, aber dass man vielleicht so Plaza-Regelungen hätte umsetzen wollen. Der Markt hat das zwischenzeitlich sehr nachhaltig eingepreist. Also die Markterwartung war, dass da die US-Regierung da vielleicht Druck ausüben könnte in diese Richtung, dass man sozusagen auch in die Devisenmärkte direkter eingreift und dass man mit Notenbanken spricht, vielleicht sogar auch mit Anlegern spricht und da etwas sozusagen macht. Das ist bisher nicht so gekommen, wird hoffentlich auch nicht so kommen. Da denken wir, dass die aktuellen Entwicklungen bei den Stablecoins helfen könnten, die US-Wirtschaft und das Staatshaushaltsproblem, was in den USA auf jeden Fall vorhanden ist, dass man das finanzierbar bekommt, ohne allzu viel Druck auf private Gläubiger auszuüben. Und das ist ein Szenario, wenn das wirklich zum Tragen kommt, was unserer Auffassung nach für den Dollar spricht und was der Devisenmarkt jetzt noch nicht vollumfänglich einpreist.
Ja, super. Vielen Dank auf jeden Fall da schon mal für deine Einschätzung und für den kleinen Rückblick in 2025 und die größte Überraschung. Dann gucke ich doch mal direkt rüber zu Ron und stelle im Grunde die gleiche Frage, vielleicht nicht nach den zwei größten Überraschungen, aber zumindest etwas. Was war für dich bemerkenswert im letzten Jahr bei den Entwicklungen? Was sticht für dich da heraus?
Ja, zunächst mal vielen Dank, Marcel. Schön, dass wir heute auch in dieser Konstellation wieder uns über die Märkte austauschen, aufsetzen sozusagen auf das, was Tobias gerade gesagt hat, nämlich der Dollar und die Dollarentwicklung und das Momentum war schon doch sehr überraschend. Tobias hat das ja im letzten Jahr völlig richtig gesagt, dass er keine Parität erwartet. Sondern eher leicht schwächeren Dollar, ist genau eingetreten. Aber wir haben natürlich noch an Dynamik dazu gewonnen, das muss man auch sagen. Und das war natürlich schon eine Überraschung. Aber es war vor allen Dingen auch, wenn wir auf die gesamten Kapitalmärkte schauen, haben wir uns ja auch nicht vorstellen können. Wir waren ein bisschen defensiver am Anfang des letzten Jahres gesagt, naja, also die Bewertungen sind schon ambitioniert. Wir haben das Thema KI durchaus positiv gesehen, das hat sich auch genauso auch fortgesetzt, aber wir hätten jetzt nicht erwartet, dass der DAX nochmal um 20% steigt beispielsweise, getragen unter anderem eben von Rüstungsunternehmen wie Rheinmetall zum Beispiel und vor allen Dingen Bankaktien, die einen ordentlichen Turnaround auch hingelegt haben. Ja, und die weitere Komponente, die uns überrascht hat, insbesondere mich, weil meine Prognose, was Gold betrifft, war eigentlich bisher immer schlecht, war natürlich die Gold- und Silberentwicklung im letzten Jahr. Mit Silber im letzten Quartal nochmal um 60% zugelegt und 60%, etwas mehr als 60, fast 70% der Goldpreis im gesamten Jahr 2025. Das ist doch schon sehr überraschend gewesen, hätte ich auch nicht erwartet, ehrlicherweise. Und das, was Tobias eben dir natürlich auch sagt, woher kommt das eigentlich, Tobias, dass die Goldpreise oder der Goldpreis so enorm gestiegen ist? Und das fragen sich auch unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Es liegt natürlich, das haben wir im letzten Jahr auch gesagt, an den Notenbanken, insbesondere aus China, die verstärkt gekauft haben im letzten Jahr und im vorletzten Jahr insbesondere. Jetzt kamen 25 noch die Privatanleger dazu. Und das gilt auch für den kleinen Bruder Silber mit einem ordentlichen Momentum. Ja. Da ist die Frage natürlich auch, die sich viele stellen, geht es da eigentlich weiter? Und woher kommt das eigentlich, Tobias?
Ja, das ist... Sind wir wieder beim Devisenmarkt, der ja schon mal überrascht hat, immer gut für Überraschungen. Insofern schwierig zu prognostizieren natürlich, Devisen, sehr effizienter Markt, natürlich auch gerade der sehr umsatzstarke Euro-Dollar-Markt. Ne? Also man muss sagen, dass das eine extrem perplexe Situation momentan ist, weil die EZB eigentlich ja momentan keinen großen Handlungsbedarf sieht. Also von der EZB sind keine großen Impulse zu erwarten. In den USA ist aber eine Situation gegeben, wo eigentlich mit weiteren Zinsschritten nach unten zu rechnen ist. Das ist ganz klar festzuhalten. Also wir werden ja sozusagen demnächst einen neuen Notenbankchef haben. Die Wettmärkte sind sich nicht mehr ganz so einig wie zwischenzeitlich, weil es wohl auch Wortmeldungen im Umfeld von Donald Trump gegeben hat, die eher nicht für Kevin Hassett gesprochen haben. Klar ist wahrscheinlich, dass es ein Kevin sein wird, der sozusagen an die Spitze der Notenbank rücken wird. Der ist sicherlich nicht alleine zu Hause, da sind Leute um ihn herum, die ihn vielleicht sozusagen auch tatkräftig unterstützen werden. Einer der beiden Kevin wird es wahrscheinlich werden. Und nichtsdestotrotz wird den Notenbankern und dem neuen Chef der Notenbank in den USA sicherlich ins Stammbuch geschrieben werden, dass die Zinsen weiter runterkommen müssen. Das kann der US-Staatshaushalt sicherlich auch ganz gut gebrauchen, aber es sind auch andere Ziele, die hier im Fokus sind. Also man will schon auch den Arbeitsmarkt mit neuen Impulsen versehen. Das ist, glaube ich, eine ganz, ganz wichtige Situation. Und man glaubt auch, dass der Immobilienmarkt davon profitieren könnte. Da ist die Stimmung ja auch sehr schlecht in den USA. Insofern würde das für die Bauwirtschaft sicherlich auch nochmal hilfreich sein, wenn gerade auch die Kapitalmarktzinsen ein bisschen runterkommen. Insofern gehen wir schon davon aus, dass angesichts des Inflationsumfeldes man nicht zu dynamisch, aber doch relativ stetig sozusagen das Leitzinsniveau nach unten bringen wird. Und wir glauben, dass sozusagen man 25 Basispunktschritte Quartal für Quartal jetzt bis ins dritte Quartal vornimmt und dass wir dann die Fed Funds Target Rate, also das obere Band, um genau zu sein, dann irgendwo im Bereich von 3% sehen. Ob es dann noch weiter runtergeht, hängt von dem Umfeld ab und natürlich auch von der Person des neuen Notenbankchefs. Und man muss auch sagen, wenn irgendeiner dieser 25 Basispunktschritte ausfallen sollte, bevor der neue Notenbankchef benannt wird, wird das sicherlich irgendwie dann unter der neuen Ägide nachgeholt werden. Also insofern ist das, glaube ich, schon relativ klar, dass es in der Tendenz weiter runtergehen wird. Das ist auf den ersten Blick natürlich kein Umfeld, was stützend für den Dollar ist. Das muss man so klar festhalten. Nichtsdestotrotz bleiben wir bei der Prognose, dass der Dollar eher mal sich positiv, zumindest gegen den Euro, präsentieren wird, weil der Markt schon einiges an Zinsbewegungen in den USA und wenig bei der EZB angemessen einpreist. Und weil immer noch die von uns schon angesprochenen Bedenken um so eine Art neues Plaza-Abkommen etc. pp., weil die bei den Anlegern immer noch eine sehr, sehr große Rolle spielen. Und wenn das dann alles so nicht zum Tragen kommt oder zumindest in den schlimmsten Ausprägungen nicht zum Tragen kommt, denken wir schon, dass der Dollar davon profitieren können wird. Und man muss eins auch sagen, angesichts der aktuellen Stärke ist der Dollar unserer Auffassung nach auch fundamental momentan doch wahrscheinlich etwas falsch bewertet. Die US-Wirtschaft präsentiert sich halt wachstumsseitig extrem stark, braucht man natürlich auch das Geld, um Steuereinnahmen zu generieren. Und das ist ja auch ein wichtiges Thema für die Devisenmärkte. Also wir glauben schon, dass da ein bisschen was für den Dollar gehen könnte. Obwohl das Umfeld eigentlich nicht so stützend für ihn ist, aber die Marktteilnehmer, das sind immer Erwartungen, die Märkte beeinflussen, die Marktteilnehmer haben vielleicht ein bisschen zu viel des Schlechten momentan eingepreist mit Blick auf den Greenback. Und da könnten wir schon glauben, dass im Laufe des Jahres es da Normalisierungstendenzen geben wird und dass die lockere Geldpolitik dann nicht so das ganz, ganz große Problem wird, die ja zum Beispiel auch die Aktienmärkte beeinflusst. Ne? Das muss man auch ganz klar sagen. Also die Geldpolitik bleibt von zentraler Relevanz für die internationalen Finanzmärkte.
Da vielleicht nochmal eine Nachfrage, Tobias. Das Thema Haushaltsdefizit, Verschuldung in den USA spielt ja auch eine große Rolle irgendwie am Markt und man versucht sich da ja rauszuwachsen. So ist ja zumindest die Agenda der US-Regierung. Wie schätzt du das ein? Wie weit sind die da und was will da noch in 2026 auf uns zukommen?
Das wird ein ganz zentrales Thema werden, auf jeden Fall. Die USA haben Riesenproblem mit ihrer Staatsverschuldung. Das ist festzuhalten. Das ist aber verstanden worden. Also der Finanzminister Bessent hat das Problem sehr gut verstanden. Er hat jetzt unter anderem, wie du es schon angedeutet hast, die Erwartungshaltung an die US-Wirtschaft, dass man aus dem Problem rauswachsen können wird. Da wird so eine Zielgröße von 3% BIP-Wachstum nachhaltig rausgehalten, die sicherlich helfen könnte. Das wird aber nicht reichen. Also wir werden niedrigere Zinsen benötigen. Das wird auf jeden Fall schon mal helfen, weil die Zinsentwicklung wirklich nicht hilfreich ist für die Finanzierung des US-Staatshaushaltes. Auch das wird nicht unbedingt ausreichen. Man wird also verschiedene Faktoren brauchen. Wenn man es wirklich schafft, durch die Geldpolitik das Zinsniveau ein bisschen runterzubringen und vielleicht auch das Beschäftigungsniveau sozusagen zu stabilisieren oder vielleicht auch wieder ein bisschen sozusagen Dynamik auch in den Arbeitsmarkt generell zu bringen, dann ist das natürlich für die US-Wirtschaft auf jeden Fall hilfreich und dann wird das für Steuereinnahmen sorgen und das wird hilfreich sein, aber auch das wird nicht reichen. Man wird um Sparmaßnahmen nicht herumkommen. Und da manifestiert sich ja, dass es vielleicht doch zu einem Sparen und stärkeren Sparen kommen wird, weil Elon Musk und Donald Trump sich ja wieder annähern. Die haben sich ja sozusagen so ein bisschen gezofft im vergangenen Jahr. Ich glaube nicht, dass Elon Musk formal eine Rolle spielen wird in der neuen Administration, aber er hat ja schon angekündigt, die Republikaner auch finanziell bei den Midterms wieder sehr nachhaltig zu unterstützen und auch inhaltlich ihnen hier den Republikanern hier hilfreich zur Seite stehen zu wollen. Und da wird das Thema, weil Elon Musk das wirklich will, also er ist da wirklich fest davon überzeugt, dass man irgendwie an die Staatsausgaben rangehen muss. Und das wird ja sozusagen als Bedingung sicherlich hinter den Kulissen schon der Regierung ins Stammbuch geschrieben haben. Und insofern glaube ich schon, dass man da Mittel und Wege finden wird. Zumal das eben, es ist alles ja noch ein bisschen unklar, aber wir haben gerade in Minnesota doch bestimmte Diskussionen, auch über die Rolle des dortigen Gouverneurs, der ja auch Vizepräsidentschaftskandidat der Demokraten war. Da gibt es bestimmte Diskussionen um die Art und Weise der Finanzierung von Sozialprogrammen. Da ist alles noch sehr, sehr unklar, aber das ist sozusagen auch ein Thema, wo man, wenn man es geschickt spielt, vielleicht beim Wähler punkten kann, und insofern ist das eigentlich im Interesse der Republikaner, da auch auf Elon Musk zuzugehen, und insofern glaube ich schon, dass man irgendwie versuchen wird, Mittel und Wege zu finden, auch ein bisschen was einzuspannen. Also Wachstum und niedrigere Zinsen alleine werden es nicht bringen. Wir müssen auch auf der Ausgabenseite sicherlich was machen, und das werden wir aber auch sehen, weil ansonsten Elon Musks Unterstützung sicherlich so nicht zum Tragen gekommen wäre, wie sich das jetzt langsam wieder abzeichnet.
Ja, vielen Dank auch mal deine Einschätzung dazu. Und Elon Musk ist vielleicht auch nochmal ein Übergangsname zu Ron auf der Seite, der seine Finger im Grunde überall in der US-Wirtschaft im Spiel hat, sei es in der Regierung, sei es aber auch mit Tesla und vor allen Dingen auch SpaceX auf der ökonomischen Seite. SpaceX, ja, in diesem Jahr wahrscheinlich ein Börsenkandidat, prognostizierte Bewertung 1,5 Billionen US-Dollar. Nach den jüngsten Schätzungen, was das zum erfolgreichsten Startup, wenn man das überhaupt noch so nennen darf, aktuell macht. Das bringt uns dann natürlich direkt auch zu den Aktienmärkten insgesamt, Ron, rüber für das Jahr 2026. Welche Themen siehst du, und welche Themen können wir vielleicht unseren Zuhörern und Zuhörern auch mit auf den Weg geben?
Das ist eine wirklich gute Frage. Also nochmal zu Elon Musk. Das ist ein wirklich smarter Typ. Nicht ganz so wohl gelitten, ja, in Deutschland. Und ich bin sehr gespannt auf das IPO. Und er hat natürlich nicht nur SpaceX, sondern das ganze Thema humanoide Roboter auf dem Radar. Das könnte auch so ein Thema für 2026 sein. Nicht nur das Thema KI an sich, sondern physische KI im Grunde genommen. Das, was wir im letzten Jahr auch besprochen hatten. Wir hatten da mal ein deutsches Unternehmen aus der Lagerhaltung, aus der Logistik, aus der Automatisierung genannt im letzten Jahr, das sich durchaus positiv in diesem Dunstkreis der KI entwickelt hat. Insofern dürfte das weiter im Fokus stehen. Mir ist neulich auch mal ein altbekanntes Unternehmen wieder aufgefallen, die durchaus mal einen Kurssprung hingelegt hatten, Nokia, auch im Dunstkreis der KI. Nämlich, wenn wir über Automatisierungsprozesse, auch die smarte Fabrik, smarte Städte reden, brauchen wir natürlich Vernetzungstechnologie. Ob die jetzt den Turnaround schaffen, sei dahingestellt, aber da sieht man schon, dass man jetzt auch über den Tellerrand hinausguckt. Und ich vermute auch für 2026, aufgrund des durchaus ambitionierten Bewertungsniveaus, insbesondere mit Blick auf die USA, S&P 500, bei den erwarteten Gewinnen, bei einem Kursgewinnverhältnis um die 22, das ist schon echt hoch, auch im langfristigen Vergleich. Im Mittel sind wir so um die 16. Da sieht man schon, dass da ganz schön auch Erwartungshaltung drin ist. Und da muss man tatsächlich auch jetzt mal in die zweite Reihe gucken, was wir auch im letzten Jahr gesagt hatten. Es hat sich noch nicht so richtig ausgezahlt. Es hat sich schon ausgezahlt, aber jetzt nicht so wie eine Alphabet zum Beispiel, die über 40-50% gestiegen ist in Dollar. Aber insofern sind wir im Kern nicht ganz so pessimistisch für die Märkte. Man muss wirklich genauer hingucken. Du hattest vorhin, Tobias, gesagt, die USA ist das Land mit den zwei Geschwindigkeiten. Und so ist es an den Aktienmärkten auch. Da würde ich sagen, auch da gibt es die zwei Gesichter. Und es wird sicherlich auch in diesem Jahr wieder mal Rücksetzer geben an den Märkten. Vielleicht ausgelöst durch fehlende Erwartungen oder verfehlte Erwartungen, vielleicht aber auch ausgelöst zum Beispiel durch Unternehmen, die verstärkten Kapitalbedarf haben. So zum Beispiel haben wir ja im letzten Jahr gesehen, die Oracle, zum Beispiel, die am Finanzierungsmarkt, am Refinanzierungsmarkt sich frisches Kapital besorgen mussten. Das gilt mittlerweile auch für die großen Technologiekonzerne in den USA, die früher, so wie Uli Hoeneß, vom Festgeldkonto gelebt haben und gesagt haben, da können sie investieren. Das ist heute nicht mehr möglich aufgrund der enormen Investitionssummen rund um KI in Datencenter und dergleichen. Da sollten wir gespannt sein. Aber so wie das beim FC Bayern auch war, da hat man ja auch für Harry Kane 100 Millionen ausgegeben. Da hat jeder gesagt, ist es der eigentlich wert? Und er hat es eigentlich zurückgezahlt. Und das dürfte vermutlich auch bei den Technologiekonzernen in den USA der Fall sein, weil die Cashflows sind einfach vorhanden und damit kann man sich das auch leisten.
Ja, vielen Dank, Ron. Und der Ausblick, der positive Ausblick grundsätzlich auf die Aktienmärkte, ich glaube, der begleitet uns dieses Jahr auch. Die Gewinnwachstumsaussichten sind grundsätzlich ziemlich gut, auch wenn die Bewertung hoch ist. Aber das spiegelt im Grunde das ja auch wieder. Spannend wird es natürlich auf der Einzelunternehmensebene sein, auch wie sich die Dinge entwickeln. Und vielleicht greift ja unser etwas größerer und schon etwas längere bestehender Call der mittleren und kleinen Unternehmen dann in diesem Jahr, gerade auch flankiert durch die sinkenden Zinsen von der Fed, das sollte dann diesen Unternehmen dann schon noch Auftrieb geben. Das haben wir schon ein bisschen länger, den Call, aber irgendwann wird er dann soweit sein, weil die Bewertungen dort sind wiederum nicht so ambitioniert, wenn nicht zu sagen, auch zum Teil ziemlich günstig.
Genau, also die Bewertungen im Schnitt sind relativ günstig, auch im Vergleich zum weltweiten Index. Und vor allen Dingen aber auch das Gewinnwachstum, das Erwartete ist einfach durchaus höher und da spielt das Thema auch rein, was du gerade angesprochen hast, Marcel, nämlich das Zinsniveau geht runter, das Leitzinsniveau in den USA auf 3% prognostiziert und die kleineren, mittleren Unternehmen finanzieren sich eben kurzfristig und das dürfte dann eben auch für gesteigerte oder für steigende Gewinnmargen am Ende auch sorgen.
Ja, absolut. Und wahrscheinlich kommt es in diesem Jahr dann auch so wie im letzten Jahr darauf an, was auch die verschiedenen Regierungen so an Überraschungspotenzial uns noch reingeben, das wir heute noch nicht abschätzen können. Sowohl die US-Regierung als auch die chinesische Regierung als auch die russische Regierung, um mal die drei großen Blöcke zu nennen, sind ja da auch für Überraschungen und für Wendungen gut. Die geopolitischen Konflikte, die wir aktuell auf der Welt haben, spiegeln das ja im Grunde wieder. Jüngst eben mit dem Drama um Venezuela als Jahresauftakt ja sozusagen gleich mal wieder die geopolitischen Risiken einmal vor Augen gespielt. Ich glaube genauso wie du auch, dass das Thema KI absolute Relevanz haben wird. Die Frage in den USA, auch da die zwei Welten wurden schon angesprochen, ist auch so ein bisschen die Frage, kommen diese Konsumwerte, die eigentlich im letzten Jahr zum Beispiel zum Teil doch sehr schwach waren, so wie Procter & Gamble oder Home Depot oder sowas, ne? Also wo man wirklich guckt, die Leute geben halt dann für viele Dinge ein bisschen mehr Geld aus, aber an anderen essentiellen, so täglichen Sachen sparen sind halt schon ganz schön. Sehen wir da eigentlich eine Trendwende auch vielleicht mit den sinkenden Zinsen, weil das ja auch die Kreditkartenschulden und so weiter, die auch auf Rekordhoch sind, ein Stück weit entlasten. Da wird spannend sein, ob es da nicht vielleicht einen Uptick dann sogar gibt bei den Konsumausgaben. Aber du wolltest nochmal einsteigen.
Ja, genau. Das ist ja im Grunde genommen auch das, was du gerade gesagt hast. Es gab eine Zeit rund kurz vor der Zinswende, dass gerade solche Konsumtitel, nehmen wir mal auch eine Nestlé zum Beispiel, ja, enorm in der Gunst der Anleger waren. Und dann kam eben die Zinswende und dann hat man entsprechende Korrekturen gesehen. Aber trotzdem sind die Gewinnmargen stabil. Und jetzt haben wir eine niedrigere Bewertung und das dürfte eigentlich auch dazu führen, dass es mal wieder in den Fokus der Anleger rückt. Insbesondere, wenn es darauf mal ankommt, dass man wieder diversifiziert sein muss. Ja? Also heute, wenn ich heute ein Momentum-Portfolio aufbauen würde, dann steckt da viel Technologie natürlich drin. Kürzlich sind ja auch die Preise für Speicher natürlich wieder, also insbesondere RAM, entsprechend stark angestiegen, weil KI im Grunde genommen alle Investitionen zieht. The winner takes it all. Und im Kern, alle Investitionen gehen in Richtung KI und das führt eben dort auch zu Preissteigerung. Wir hatten das vor einigen Jahren bei den Nvidia-Chips gesehen. Jetzt sind die Speicherpreise dran, wie so zum Beispiel eine Micron Technology zum Beispiel, dass die natürlich gerade in den letzten Wochen enorm profitiert haben eben davon. Und das dürfte auch dieses Jahr wieder zu Überraschungen führen. Da bin ich ganz fest davon überzeugt. Auch mal auf einer negativen Art, also wenn es mal wieder Kursrücksätze gibt. Und dann braucht man eigentlich Diversifikation. innerhalb der Asset-Klasse, Aktien zum Beispiel, dass man da breiter aufgestellt ist. Qualitätswerte sind unglaublich günstig bewertet im Vergleich auch zum gesamten Weltindex. Aber natürlich auch die Zinsseite sollen wir vielleicht auch nicht außen vor lassen, Tobias. Insbesondere, wenn wir jetzt mal auf die US-Treasuries, auf die amerikanischen Staatsanleihen schauen.
Also da kann ich auf keinen Fall widersprechen. Wobei man halt schon sagen muss, der Aktienmarkt preist schon eine Menge an Zinsfantasie ein. Und das wird kommen in den USA. Also mit wirklich nachhaltig negativen Überraschungen rechnen wir da nicht. Aber das ist schon ambitioniert. Ne? Und KI ist ein ganz, ganz zentrales Thema. Nicht nur für die Finanzmärkte, sondern auch für die US-Wirtschaft an sich auf einer makroökonomischen Ebene. Und das ist, finde ich, neben Kryptomärkten und Tokenisierung als zweiten wichtigen Standbein, ist das vielleicht etwas, was in 26 noch an Fahrt und Traktion auch in den USA gewinnen wird. Und das ist natürlich etwas, was dann auch wieder, wir haben ja schon von unterschiedlichen Geschwindigkeiten gesprochen, was auch regional in den USA sozusagen Unterschiede auslösen oder stabilisieren wird. Also von den Bundesstaaten her ist sicherlich Florida und Texas sind sicherlich die großen Gewinner dieser Umschichtungen und dieser Neuausrichtung der US-Wirtschaft hin zu diesen Themen Tokenisierung, Krypto, was ja gerade auch in Florida ein ganz zentrales Thema ist, und Technologie, was ja das Thema in Texas eigentlich zunehmend wird. Also Texas beginnt den weiterhin starken Kaliforniern da so ein bisschen, also den Rang abzulaufen wäre übertrieben, aber sozusagen sich als zweiter sehr, sehr starker Standort für Technologieunternehmen zu etablieren, und davon profitiert dieser Bundesstaat, der ja eigentlich eher für andere Dinge früher mal bekannt war. Ne? Also insofern ist das schon sehr, sehr spannend, und dann sind wir fast schon wieder bei Elon Musk.
Da sind wir schon fast wieder bei Elon Musk, der überall seine Finger im Spiel hat, wie wir heute auch wieder gelernt haben. Damit sind wir aber im Grunde auch schon tatsächlich so ziemlich am Ende unseres heutigen Podcasts und unserer Jahresauftaktprognose, Jahresauftakt-Podcast zu den Kapitalmärkten. Vielleicht von euch beiden nochmal ein ganz kurzes Fazit, eine Überschrift vielleicht für das Jahr, die euch vielleicht spontan einfällt, sodass wir das einmal noch zum Abschluss bringen heute und was wir den Zuhörern und Zuhörern vielleicht noch kurz und knapp mit auf den Weg bringen.
Ja, wenn ich darf, wiederhole ich mich einfach. Wir haben ja von den Kevins gesprochen, und ich würde sagen, Kevin nicht allein zu Haus, ist das Fazit.
Für die Aktienmärkte würde ich sagen, die Party ist noch nicht vorbei, aber es ist mit örtlichen Schauern zu rechnen.
Ja, sehr gut. Das sind doch zwei sehr gute Fazits. Ich würde noch eine Prognose aufstellen. Wir sehen das erste Datencenter im All in diesem Jahr als Testballon. Gucken wir mal, was am Jahresende daraus geworden ist. Und damit, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, schließen wir den Jahresauftakt-Podcast für heute. Vielen Dank, Ron und Tobias, dass ihr hier wart. Und ich freue mich, wenn Sie auch bei der nächsten Folge reinhören. Vielen Dank.
Investors Talk, Impulse für Ihre Geldanlage, ist ein Podcast der NordLB. Wir hoffen, diese Folge hat Ihnen gefallen. Wenn Sie Feedback haben, freuen wir uns über Ihre Nachricht unter vermögensverwaltung-vertrieb@nordlb.de.